Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Beckers Bets, der Investment-Podcast mit Jan Beckers.
Hallo Jan.
Hallo Christoph.
Wir sind im Juli angekommen, sind vom Sommerloch aber doch noch einiges entfernt. Dafür sorgen unter anderem die US-Zölle. Die haben ja die Märkte im Frühjahr zumindest kurzfristig ordentlich durchgeschüttelt. Jetzt aber wird es spannend, denn die Frist für Deals mit den USA läuft jetzt bald ab, und zwar am 9. Juli. Kurze Info, wir unterhalten uns jetzt hier am Dienstagnachmittag. Stand heute gibt es jetzt eine Einigung mit Großbritannien. Sonst laufen die Verhandlungen fleißig weiter mit der EU, natürlich auch mit vielen anderen Ländern wie Japan oder China. Glaubst du, jetzt wird da jetzt ein Deal nach dem anderen einflattern, oder wird das wirklich bis zum Schluss eine Hängepartie werden?
Also ich glaube, dass das jetzt nicht alles auf einen Schlag oder so vorbei sein wird. Aber zumindest sieht es gerade so aus, als ob insgesamt die Verhandlungen ja ganz gute Fortschritte machen. Auch wenn man mal jetzt auf irgendwo die EU guckt, die letzten Nachrichten gehen ja irgendwie davon aus, dass es dann doch Kompromissbereitschaft gibt und dass es am Ende so ausgehen könnte, wie wir es mal auch hier, glaube ich, besprochen hatten. EU und Amerika einigen sich am Ende bei Bedingungen, die letzten Endes die USA besser stellen als vorher, aber mit denen alle irgendwie so einigermaßen dann wahrscheinlich leben könnten. So könnte ja ein Szenario letzten Endes dann aussehen. So, und derzeit würde ich sagen, planen die Märkte auch mit, ich sag mal, einfach diesen Fortschritten, die es dort an vielen Seiten ja gibt. Gewiss ist es natürlich nicht, dass wir dort rauskommen, aber wir hatten ja auch hier nochmal vorbesprochen, auch Trump hat natürlich irgendwo jetzt ein Interesse daran, dass er Fortschritt macht mit diesen Verhandlungen, weil letzten Endes er muss auf die Midterms nächstes Jahr schauen. Damit die gut laufen, braucht er eine sehr gut funktionierende Wirtschaft. Und dafür ist es natürlich hilfreich, je früher er jetzt wirklich das Tarifthema, ich sag mal, mit positiven Resultaten für sich abschließen könnte. Und genau, so schauen wir gerade drauf. Die Märkte schauen auch relativ positiv drauf. Und dann muss man jetzt mal abwarten. Natürlich ist es Trump, da kann auch noch sehr viel passieren. Aber zumindest ist es aus unserer Sicht derzeit das wahrscheinlichste Szenario, dass du mit vertretbaren Einigungen irgendwie rauskommst und da nach vorne schauen kannst.
Der Markt hat ja auch, als diese Zollpausen verkündet wurden, das Thema schon relativ schnell zur Seite geschoben. Jetzt gab es ja in den letzten Wochen auch neue Allzeithochs beim S&P 500 und auch bei der Tech-Börse Nasdaq, natürlich auch bei einigen Einzelwerten neue Rekordhochs. Ist da jetzt schon viel Hoffnung in den Zolldeals eingepreist, oder ist da noch ein anderes großes Thema, was die Märkte so antreibt?
Also ich glaube, es ist am Ende eine Mischung. Einerseits ist es natürlich die Hoffnung, dass es positive Ergebnisse gibt, was am Ende den weltweiten Handelskonflikt gibt. Dann gehört aber auch wieder ganz viel AI-Optimismus dazu. Das haben wir gerade in den letzten Wochen auch nochmal gesehen, wo es einfach, ich sag mal, viele Fortschritte technischer Natur, aber auch wirtschaftlicher Natur gegeben hat, wo man gesehen hat, alle großen AI-Akteure und Unternehmenslenker, die wirklich sehr, sehr nah an den Fortschritten dran sind, die sind im Angriffsmodus. Das heißt, die investieren massiv. Du hast sich beispielsweise auch ein Meta angeschaut, wo Zuckerberg ja gerade hingeht und ich sag mal einzelnen Researchern bis zu 100 Millionen Antriebsprämie versprechen soll, dann deutet es ganz klar darauf hin, alles, was ich sag mal, man in den großen Labs derzeit sieht, auch wenn man Sam Altman zuhört, spricht für sehr, sehr große Fortschritte, die alle in den nächsten, ich sag mal, ein, zwei Jahren erwartet werden. Dann sehen wir es natürlich auch selber, beispielsweise in unserer eigenen Arbeit, aber auch bei vielen anderen Unternehmen. Die Produktivität steigt jetzt merklich dank AI-Tools. Das heißt, wir kommen jetzt wirklich in eine Phase, wo viele Unternehmen echte Produktivitätsfortschritte damit erzielen. Das merkt man beispielsweise auch daran, dass einfach viele Unternehmen, in die wir investieren, die stark wachsen, gar nicht mehr viel einstellen müssen. Der Jobmarkt entspannt sich dadurch ein bisschen. Das hat natürlich auch wiederum eine gewisse Zinssenkungsfantasie, die da noch positiv wieder mit einspielt in die Kurse. Und insofern kann man eigentlich sagen, insgesamt ziemlich erfreuliche Entwicklung in den letzten Monaten. Und alles läuft so ein bisschen auf, ich sag mal ja, unsere Mid-to-Long-Term-These, dass wir so einen richtigen AI-Bullenmarkt erleben werden in den 20er Jahren, nenne ich sie mal. Darauf läuft es eigentlich ziemlich genau hin. Man hätte irgendwie vorher vielleicht nochmal einen kleinen AI-Winter oder eine größere Korrektur erwartet. Und es kann natürlich immer noch eintreffen, aber mit dem, was wir so an Produktivitätsfortschritten sehen, spricht eigentlich derzeit vieles dafür, dass wir eher noch eine deutliche Beschleunigung dieser Entwicklung sehen und dieser Bullenmarkt, der dann, ja, ich sag mal, auch nochmal ganz viel verrücktere, bei weitem verrücktere Züge annehmen kann als das, was wir jetzt sehen, uns irgendwann dann in den nächsten Jahren bevorsteht und wir zumindest gerade so ein bisschen in diese Richtung steuern. So schätzen wir das gerade ein.
Dazu passt ja auch, dass sich sehr viele Unternehmen öffentlich sehr optimistisch äußern. Wenn wir mal zurückblicken in die letzten Wochen, Micron zum Beispiel sagt, es gibt eine starke Nachfrage nach KI-bezogenen Speicherchips. Broadcom hat sich vor einigen Wochen ähnlich geäußert, sagt, es gibt eine beispiellose Nachfrage für ihren neuen KI-Chip. Nvidia hat ähnliche Worte gesagt. Wenn man sich nach außen, man will sich natürlich optimistisch äußern für die Märkte. Trotzdem glaube ich ja, dass man sich nach außen ein bisschen bremst, damit man ja auch wieder diese Prognosen übertreffen kann. Aber wenn man nach außen schon so optimistisch ist, ist man da im inneren Kreis, also was ihr vielleicht auch hört von euren Analysten vor Ort, ist man da vielleicht noch optimistischer? Also ist da wirklich ein richtiger Hype fast schon wieder da?
Also wir hatten erfreulicherweise recht früh noch ziemlich gute Signale bekommen, was Halbleiter angeht, haben uns einfach dort entsprechend noch, ich sag mal, in den letzten, ich sag mal, 2 Monaten deutlich stärker positioniert als davor. Diese positiven Signale, die wir dort vernehmen, auch aus, ich sag mal, vielen Gesprächen einfach mit Insidern bei diesen Unternehmen letzten Endes, die halten an. Ich sag mal, wenn diese Unternehmen jetzt in ihren Earnings Call von sehr guten Ergebnissen sprechen und ja auch dort jeweils Bezug nehmen auf die Zukunft, dann darf man schon davon ausgehen, dass sie das relativ ernst meinen, weil die natürlich an diesen Prognosen auch innerhalb weniger Monate dann wieder gemessen werden. Und ich sag mal, wer dann dort, ich sag mal, jetzt sich zu einer sehr optimistischen Prognose versteigt, die er dann in den nächsten 3 Monaten oder 6 Monaten wieder einkassieren muss, das versucht man eigentlich sehr, sehr stark zu vermeiden. Das ist so ein bisschen natürlich anders in der Startup-Welt, wo am Ende es private Daten gibt und wo natürlich, ich sag mal, viele Ankündigungen gerne mal vollmundiger ausfallen. Das ist eigentlich bei, ich sag mal, großen und entsprechend viel beobachteten Public Market Companies eher sehr selten der Fall. Und insofern darf man das ernst nehmen. Vor allen Dingen sind es ja auch nicht nur deren Ankündigungen und deren Worte, sondern es sind ja auch deren Taten, ne? Die sich dann eben in diesem CapEx-Cycle, also in diesen starken Investments, die wiederum getätigt werden, auch zeigen. Und das sind natürlich ohnehin, ne? die harten Daten, sprechen für sich. Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, es ist ja einfach so, wenn man einmal überlegt, Produktivitätsfortschritte dank AI-Tools werden an vielen Stellen jetzt sichtbar. Gleichzeitig, ich sag mal, gehen die Kosten weiterhin stark runter. Also es läuft im Grunde genommen alles eigentlich in die richtige Richtung. Und dann gibt's natürlich bei AI einfach diese ganz starke Fantasie, die natürlich immer wieder auch von den führenden Labs, insbesondere Sam Altman, natürlich gepusht wird, dass wir wirklich auf den Zeitpunkt hinzulaufen, wo AI wiederum sich so schnell auch selber verbessern kann, dass wir einfach, eine sich zunehmend beschleunigte Verbesserung dort sehen und damit letzten Endes so etwas wie einen Moment, an dem AI eine gewisse Escape Velocity erreicht, von der an wir dann in immer kürzeren Abständen immer spektakuläre Verbesserungen noch sehen werden, was natürlich einerseits äußerst spannend ist, andererseits natürlich aber auch, ja, ich sag mal, seine eigenen Gefahren mit sich bringen kann. Aber auf jeden Fall definitiv sicherlich einer der spannendsten, wenn nicht der spannendste und relevanteste Moment in der Technologiegeschichte, in dem wir uns hier befinden und der irgendwo in den nächsten Jahren, je nachdem, mit wem man spricht, erwartet wird.
Also die Geschäfte laufen gut, die Nachfrage bleibt hoch. Woher kommt jetzt aber diese Nachfrage? Gibt es da bestimmte Industrien, die rausstechen, oder ist die Nachfrage einfach auf breiter Front so hoch?
Also ich denke, es sind einerseits natürlich schon die Nachfrage allein, wenn man sich anguckt, wie schnell OpenAI wiederum wächst. Und am Ende ist es natürlich ganz viel Inferenznachfrage, einfach weil die Reasoning-Modelle einfach besser werden, weil immer mehr Knowledge Worker diese einsetzen, weil letzten Endes einfach so viele Menschen ChatGPT und andere AI-Tools inzwischen als tägliches Werkzeug verwenden. Das ist das, was inzwischen neben natürlich immer größeren, neueren Trainingsclustern einfach inzwischen einen großen Teil der Nachfrage erträgt. Dann hat man natürlich weiterhin Anwendungen, die, ich sag mal, sehr konsumentennah sind und boomen, also weiterhin einfach diese Companion-Apps, das heißt, dass Menschen wirklich AI wie ihre eigenen psychologischen Berater oder letzten Endes ihre Freunde oder ihre Familie quasi in ihr Leben mit einbeziehen. Das boomt natürlich auch, ganz zu schweige davon, dass natürlich, ich sag mal, wie fast in jedem Technologieboom die erotischen oder die Sexanwendung natürlich auch ein boomendes Feld darstellen, über das natürlich typischerweise weniger gesprochen wird, aber das sicherlich mit die schnellste kommerzielle Entwicklung, wie so oft, aufweist. Und dann ist es auch so, dass, glaube ich, inzwischen sehr, sehr viele Unternehmen von wir probieren es mal aus in wir haben jetzt unsere Anwendung gefunden, beispielsweise im Customer Support, die wir skalieren und wo wir eben jetzt dann von wir stellen neue Menschen ein, darauf übergehen, dass man einfach sagt, okay, wir skalieren hier einfach mit mehr Rechenkapazität.
Also gerade bei Kundenservice habe ich bisher noch keine guten Erfahrungen gemacht, was Chatbots angeht, aber anekdotische Evidenz zählt da wahrscheinlich auch nicht bei diesem Thema. Wenn wir jetzt in diesen großen Bullenmarkt kommen, den du angesprochen hast, werden es dann die etablierten Player sein wie Nvidia oder andere große Firmen, die weiter davonlaufen werden, oder werden auch mal Unternehmen aus der zweiten Reihe, die noch bisher noch nicht so auf dem Schirm sind, davon profitieren?
Sowohl als auch an der Stelle, glaube ich. Wir sehen natürlich auch, dass sich in den Private Markets durchaus auch etwas tut, wobei natürlich viele der dort, ich sag mal, bereits skalierten Player, wie am Ende ein OpenAI, ein Anthropic, aber auch viele der jetzt, ich sag mal, neuen Programmierwerkzeuge, wie ein Lovable oder ein Replit, die sind natürlich alle noch in den Private Markets. Und ich denke, da wird es vielleicht irgendwie in, ich sag mal, ein, zwei Jahren wahrscheinlich mal eine Boomphase geben, wo die dann auch alle in die Public Markets kommen. Aber da boomt es. Das ist natürlich jetzt für die meisten Anleger nicht wirklich accessible. Und das Problem an der Stelle besteht natürlich auch darum, dass die Leadership an der Stelle noch sehr, sehr schnell wächst. Also dass du teilweise Companies hast, die extrem gut dastehen, extrem schnell wachsen und dann nach 12 Monaten aber auch in massive Probleme laufen. Auf der anderen Seite hast du natürlich viele Anwender von künstlicher Intelligenz, die profitieren. Und das sind dann häufig gar nicht Unternehmen, wo du jetzt sagst, das ist jetzt in erster Linie ein KI-Profiteur. Aber es sind einfach Unternehmen, die hervorragend dafür aufgestellt sind. Und das sind dann beispielsweise, ich sag mal, die Category Leader in Fintech-Modellen wie ein Robinhood, was durch, ich sag mal, seinen Zugang zu 26 Millionen Kunden, ein extrem starkes Tech-Team, natürlich wie prädestiniert dafür ist, dass man in Zukunft, wenn man eben sich auch mit Hilfe von KI informieren möchte über Investments, man natürlich dann mit seinem Agenten von Robinhood oder mit seinem Advisor dazu chatten kann. Das ist in den vielfältigsten Bereichen und am Ende profitiert fast jedes technologisch stark aufgestellte Unternehmen, wenn es eine hinreichend große Moat hat, dass es nicht wiederum von anderen noch besser aufgestellten Unternehmen disrupted wird. Und insofern kommt einfach dieser Moat in so einem disruptiven Markt eine große Bedeutung zu. Und es kommt eine große Bedeutung dem zu, wer ist eigentlich technisch am schnellsten und am besten in der Umsetzung dieser ganzen neuen Möglichkeiten.
Also AI bleibt auf jeden Fall spannend und hat auch dafür gesorgt, dass die Kurse zuletzt wieder gestiegen sind. Trotz dieser guten Stimmung gab es ja gerade im April, ich hatte es vorhin angesprochen, einige unruhige Tage, insgesamt auch ziemlich heftige Ausschläge, wenn Donald Trump hier mal wieder einen Post rausgehauen hat. Da wollen einige Investoren vielleicht auch so ein gewisses Maß an mehr Sicherheit, wenn es sowas gibt an der Börse. Und damit kommen wir jetzt auch zu unserem nächsten Thema, denn ihr feiert quasi Geburtstag, denn vor einem Jahr wurde ja euer Bit Defensive Growth aufgelegt, ein Fonds, der ja Defensive und Growth vereinen soll. Der Name erstmal vielleicht, wie passt das denn zusammen?
Ja, war wirklich ein äußerst erfreuliches erstes Jahr für diesen Fonds. Defensive und Growth passt insofern zusammen, als dass uns viele Anleger eigentlich gefragt haben, ob wir nicht das, was wir machen, nämlich wirklich Alpha durch sehr, sehr gute Titel Auswahl finden, auch in einem Produkt zum Markt bringen können, was in Phasen erhöhter Unsicherheit einfach deutlich weniger Drawdown, also Verluste in diesen Phasen mit sich hat. Und wir haben diesen Wunsch gerne aufgenommen, am Ende ein Produkt gebaut, was es schafft, gutes Alpha zu generieren. Im ersten Jahr, muss man sagen, gab es einen Plus von 33% in den letzten 12 Monaten, in der gleichen Zeit gegenüber dem Nasdaq 100. Also wir haben mit dem Fonds Bit Defensive Growth 38% Rendite erzielt. Der Nasdaq 100 hat nur 5 erzielt. Was einerseits daraus kam, dass einfach die Titelauswahl gut geklappt hat, was natürlich auch vielen unserer anderen Fonds zugute kommt, wie beispielsweise dem Technology Leaders. Wir haben dann aber auch davon profitiert, dass dieser Fonds eben eine ständig eingebaute Absicherung in sich trägt, die natürlich gerade dann, wenn man mal Marktkorrekturen hat, die auch schneller von sich gehen, wie beispielsweise jetzt eben infolge des Zollchaos, dann natürlich besonders Gold wert sind. Das heißt, du zahlst quasi ständig das ganze Jahr über eine gewisse Absicherungsprämie, weil wir in diesem Fonds eben permanent, gerade auch dann, wenn sie eben günstig zu haben sind, Hedges drin haben, die dann allerdings, wenn sie runtergehen, auch dafür sorgen, dass, ich sag mal, das war dann beispielsweise im April so, dass du nach 10 oder 12% Kursverfall auf einmal den ganzen Fonds eigentlich nominal einmal abgesichert hast. Und wenn es dann weiter runtergehen würde, würdest du Grund um nicht mehr verlieren. Du kannst aber dann natürlich auch Gewinne deiner Hedges mitnehmen, deine Hedges einmal wieder neu adjustieren. Und so kam es dann in diesem Fall so, dass wir, ich sag mal, im Normalfall zahlt man für diese Absicherung, dass wir in diesem Jahr sogar mit den Absicherungen dann Gewinne erzielt haben für unsere Anleger. So, das führt dann zu einem, ich sag mal, Return-Profil, wo man sagt, wir können in den Upside-Phasen haben wir es eben geschafft, mehr als Nasdaq zu gewinnen. Wir haben es in den Downside-Phasen geschafft, den Drawdown deutlich hinter vergleichbare Indizes oder zu bringen. Das ist natürlich eine erfreuliche Kombination, beziehungsweise einfach ein Produkt, was viele Anleger sich von uns gewünscht haben. Wir haben uns gefreut, dass direkt im ersten Jahr einfach eine hervorragende Performance abgeliefert hat. Wenn man beispielsweise auch auf die Sharpe Ratio guckt, die liegt, glaube ich, bei irgendwie etwa 1,9 oder so im ersten Jahr, was auch ein exzellentes Ergebnis ist. Da wird am Ende die Rendite mit der Volatilität bzw. mit dem Drawdown ins Verhältnis gesetzt in dieser Kennzahl. Insofern äußerst erfreulicher Start. Wir glauben, für viele Anleger ist es ein gutes Produkt. Im normalen Jahr zahlt man eben für die Absicherung mit etwas niedrigeren Returns. Es kann aber einfach auch sehr gut laufen, gerade wenn man das dynamisch gut gespielt hat, was unserem Fondsmanager dort sehr, sehr gut gelungen ist. Dann kann man eben mit diesen Hedges durchaus auch mal mit positiven Ergebnissen aus einem Jahr rausgehen. Was im Fonds sonst noch anders ist als in unseren anderen Fonds, wir haben insgesamt eine breitere Streuung in den Aktien drin. Das sind weiterhin Titel, die wir aus unserer Research als besonders vielversprechend identifiziert haben. Allerdings eben breiter gestreut, was generell schon mal für eine geringere Volatilität sorgt und dann auch noch so ausbalanciert, dass die eben untereinander besonders vorteilhafte Korrelationen aufweisen. Das heißt einfach nochmal in einer etwas anderen Optimierung in den Fonds gemischt. Und ja, die Ergebnisse im ersten Jahr waren super. Ist natürlich keine Garantie dafür, dass es immer so weitergeht. Aber wir sind wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Produkt und glauben, dass es für alle, die so ein bisschen, ich sag mal, auf der Downside einfach weniger Risiko nehmen möchten, ja, eine spannende Alternative, die man sich mal angucken kann von uns.
Jetzt hast du gerade so im Nebensatz gesagt, der ist ein bisschen breiter aufgestellt. Wer jetzt euren Weg verfolgt, weiß ja, dass ihr sehr stark im Thema Tech unterwegs seid eigentlich, aber steht ja auch im Vorname eben nicht Tech drin. Das heißt, es ist also kein reiner Tech-Fonds, das nochmal den Leuten zu sagen.
Es ist kein ganz reiner Tech-Fonds. Da ist beispielsweise dann auch mal eine Bankaktie wie JP Morgan drin, wenn wir deren Geschäftsmodell sehr, sehr gut verstehen und sie eben technologisch für sehr gut aufgestellt halten. Aber es sind natürlich weiterhin alles Titel drin, von denen wir sagen, wir verstehen deren Zukunftstreiber relativ gut. Und da gehört natürlich Technologie häufig an erster Stelle dazu. Und da sind natürlich entsprechend viele Titel drin, die einfach von der wichtigsten These, nämlich dass AI in den nächsten Jahren die dominierende Technologie sein wird, stark profitieren können.
Zum Thema Absicherung vielleicht nochmal. Das sind dann quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, Short-Derivate, die ihr je nachdem, wie riskant ihr gerade die Lage seht, mehr oder weniger gewichtet.
Genau, wir haben im Grunde genommen ständig in diesem Fonds Absicherungsderivate, also Optionen typischerweise auf Indizes wie Nasdaq oder sowas gekauft. Diese Optionen kannst du natürlich besonders dann günstig einkaufen, wenn eigentlich keiner gerade damit rechnet, dass irgendetwas passiert. Dann gibt es diese Absicherung eigentlich ziemlich günstig. Und wenn dann etwas passiert, dann werden diese Derivate natürlich viel, viel teuer und steigen dann eben im Wert. Und dann kann man entweder sie ganz so stehen lassen, in die Form beispielsweise dann auch mal komplett gehedged lassen oder eben Teile dieser Profits an der Stelle dann mitnehmen. Es gab auch, ich sag mal, in dieser Drawdown-Phase jetzt im April gab es mehrere Tage, an denen einfach die Wirkung der Absicherung so stark war, dass an Tagen, wo der Nasdaq down war, dann der Fonds selber ein positives Ergebnis oder so erzielte. Das kann dann auch vorkommen. Insofern ist es einfach, man hat ständig, ich sag mal, so etwas wie letzten Endes eine gewisse Versicherungsprämie, die man zahlt durch diese Option. Wenn nichts passiert, dann hat man vielleicht, wenn es, ich sag mal, nach oben geht, etwas mehrere, etwas weniger Rendite. Wenn es komplett seitwärts geht, den Case müsste man natürlich auch machen für unsere Aktien, was, ich sag mal, selten auf eine längere Zeit passiert, dann wird man leicht damit verlieren, weil man eben diese Optionsprämien zahlt. Wobei ich glaube, in unserem Titeluniversum ist es ja in der Regel so, allzu lange seitwärts geht's selten, insbesondere dann, wenn wir es natürlich schaffen, Alpha-Picks zu machen. Genau. Und wenn so runter geht, dann wird man in jedem Fall relativ zu anderen nicht gehedgten Produkten sehr ordentlich teilweise von diesen Absicherungen profitieren. Genau. Und ich sag mal so, die Generalprobe im ersten Jahr war sehr erfolgreich. Und jetzt geht's natürlich drum, da viele erfolgreiche andere Jahre dran zu legen. Aber ich sag mal, die Anleger, die dort, ich sag mal, frühzeitig eingestiegen sind, weil sie irgendwo bei uns das Produkt, was wir jetzt im ersten Jahr noch nicht so aktiv vermarktet haben, schon gefunden haben, die haben häufig jetzt schon nachgekauft. Und genau, jetzt haben wir eben ein Jahr Track Record und jetzt kann man etwas freier da auch mal drüber sprechen.
Das heißt aber, die Titelauswahl funktioniert genauso wie zum Beispiel beim Global Technologies Leader Fonds. Das ist auch dann datengestützt und mit den ganzen Analysten von euch auf der ganzen Welt. Überlappt sich das dann auch so ein bisschen?
Richtig, also es basiert alles natürlich auf unserer Research und es basiert alles natürlich auf unserem auch sehr datengestützten Investmentansatz. Wir haben mit diesem Produkt einfach versucht, unsere Fähigkeit Alpha im Markt zu finden, auf, ich sag mal, einfach eine andere Art und Weise zu verpacken, die eben dann mit diesen genannten Eigenschaften einhergeht, dass wir, ich sag mal, in einem Aufwärtsmarkt wahrscheinlich auch wieder sehr gut profitieren können, dass wir aber in einem Downmarkt einfach diese extra Absicherung drin haben. Und wie gesagt, die Absicherung kostet im Normalfall eher etwas Geld jedes Jahr. Allerdings, gerade wenn genau, man damit dann sehr erfolgreich ist in der Zusammenstellung, dann kann man mit dieser Absicherung eben auch mal sehr, sehr gutes Geld verdienen. Und deswegen gab es dann auch dieses, ich sag mal, diese sehr große Alpha im letzten Jahr, genau, diese 33% Outperformance gegenüber dem Nasdaq 100 ist natürlich ein Bombenstart, der gar nicht hätte besser laufen können.
Vielleicht dazu noch eine Frage, Jan, denn die Technologiebörse Nasdaq out zu performen mit einem defensiven Produkt, war das auch wirklich euer Ziel von Beginn an?
Also man sollte natürlich dazu sagen, das ist weiterhin kein komplett defensives Produkt oder so an der Stelle, ne? Weil wir weiterhin, ich sag mal im Normalfall, auch den Aktienmarktschwankungen unterlegen sind. Nur wenn es eben mal besonders stark runtergeht, dann greifen diese Absicherungen eben in sehr überproportionalem Maß. Das heißt jetzt aber nicht, dass es irgendwie ein Produkt ist, in dem es keinerlei Volatilität oder so drin geht. Unser Ziel ist eben, im Global Technology Leaders sind wir ja mal angetreten mit dem Ziel, jedes Jahr etwa 15% Rendite zu erzielen. So, das halten wir einfach für uns für sehr langfristig, sehr gut erzielbar. So, jetzt lagen wir da erfreulicherweise deutlich drüber an der Stelle. Und ich denke, mit diesem Produkt sollten wir eben irgendwo in Richtung 15% minus ein paar Absicherungskosten kommen. Und wenn es uns dann wiederum gelingt, letzten Endes viel Alpha Picks zu finden und erfreulicherweise glaube ich, da spricht dafür, dass es in den nächsten Jahren sehr viele sein sollten, zumindest aus unserer derzeitigen Betrachtung, dann landen wir vielleicht wieder erfreulicherweise am Ende darüber. Wichtig ist natürlich trotzdem, auch das bleibt natürlich technologielastiges Investieren. Insofern ist es keineswegs irgendwo fest verzinst und insofern sollten wir dort weiterhin auch auf mehrjährige Zeithorizonte, je länger, desto sicher, dass wir diese Performance auch erreichen, schauen. Nichtsdestotrotz, gerade diese, ich sag mal, größeren Kursrückgänge kann man eben durch die Hedges viel besser kontrollieren, als wenn man keine Hedges hat. Das ist, glaube ich, einer der größten Produktnutzen hier. Und dass wir das Alpha so gut wahren konnten, ist natürlich sehr erfreulich. Dass wir den Nasdaq stark outperformen konnten, ist auch sehr, sehr erfreulich. Das darf man natürlich nicht erwarten, dass das immer passiert. Am Ende hängt es natürlich auch darauf an, wie gut unsere Einzeltitel performen.
Wichtiger, dass wir nochmal über die Namen hier gesprochen haben. Nicht, dass man denkt, defensiv ist defensiv. Man muss auch mal ein bisschen reingucken, ne, was genau drinsteckt in so einem Produkt. Und vielleicht hat es ein Hörer angesprochen oder eine Hörerin, dann kann sie auch nochmal nachlesen bei euch auf der Homepage, was genau dahinter steckt. Jan, dann also vielen Dank, dass du uns das Produkt vorgestellt hast. Danke für die Einschätzung zum AI-Markt und natürlich auch zum Gesamtmarkt.
Sehr gerne. Auf bald.
Ja, liebe Hörer, gibt's Themenwünsche, Kritik, Hinweise oder Fragen? Meldet euch gerne. Ich lese alles, was mir E-Mail schickt. beckers-betz@financeforward.com. Das ist die Adresse, wie ihr mich erreichen könnt. Die Adresse steht auch in den Shownotes. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung bei eurem Podcast-Player, bei dem ihr uns gerade hört. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.